SRF 3.
Ein Gerichtsurteil und sein Kollateralschaden. Die Medikamentenpreise sinken in der Schweiz weniger schnell als geplant. Der Hakenkreuz-Schweizer Kreuzverschnitt und seine Folgen. Die SBB stoppt das Abstimmungsplakat nach Kundenreklamationen. Ein Diktatoren-Bodyguard und seine Geschichte. Der ehemalige Bewacher von Nordkoreas Kim Jong-il im Porträt. Eine kühle Nacht und ihr Folgetag. Morgen ist es stark bewölkt mit Regen und später Schnee sowie 2 bis 6 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Wie viel kosten rezeptpflichtige Medikamente? Dies legt das Bundesamt für Gesundheit fest. Dabei orientiert es sich vor allem an den Medikamentenpreisen im günstigen Ausland. Das geht so nicht, hat das Bundesgericht vor ein paar Wochen gesagt. Nun reagiert der Bundesrat zur Freude der Pharmabranche. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Um 600 Millionen Franken pro Jahr hat das Bundesamt für Gesundheit die Medikamentenpreise in den letzten Jahren gesenkt. Zum Leidwesen der Pharmaindustrie. Doch nachdem das Amt vom Bundesgericht gerügt worden ist, passt nun der Bundesrat die Berechnungsmethode an. Nicht nur der Vergleich mit dem oft günstigeren Ausland zählt künftig bei der Festsetzung der Medikamentenpreise, sondern auch die Wirkung eines Medikaments. Produkte mit derselben Wirkung sollen künftig gleich viel kosten. Gesundheitsminister Alain Berset, der sich noch vor ein paar Wochen gegen eine solche Anpassung ausgesprochen hat, zeigt allerdings wenig Begeisterung für das neue System.
Es bedeutet vor allem etwas sehr Kompliziertes zu tun. Viel komplizierter als was wir heute haben. Ganz konkret für die Konsumenten ist es sehr schwierig zu sagen, was es bewirkt. Es kann in gewissen Fällen sogar den Preis noch runternehmen als heute oder gleich haben wie heute oder vielleicht ein bisschen höher.
Sicher ist jetzt schon, das unmittelbare Nachsehen haben die Patientinnen und Patienten. Denn die Umstellung auf das neue System erfordert Zeit. Erst nächstes Jahr werden die Medikamentenpreise wieder überprüft und korrigiert. Dieses Jahr entgehen den Konsumenten deshalb Einsparungen von 100 Millionen Franken. Erfreut reagiert erwartungsgemäß die Pharmaindustrie. Einerseits, weil es dieses Jahr nicht zu weiteren Preissenkungen kommt. Aber auch, weil mit dem neuen System nicht nur Preissenkungen möglich sein dürften wie in den letzten Jahren, sagt Thomas Kueni vom Branchenverband Interpharma.
Es kann auch das Umgekehrte passieren, dass man nämlich neue Studien hat, die zeigen, dass das Medikament noch besser ist, als man gedacht hat. Und da müsste es auch eine Anpassung nach oben geben.
Doch hat der Bundesrat heute nicht nur Anpassungen zugunsten der Pharma in Aussicht gestellt. Schneller als ursprünglich geplant möchte er die Preise der sogenannten Generika, also der Nachahmerprodukte, senken. Alain Berset.
Der Bundesrat ist wirklich entschieden der Meinung, wir müssen da rasch und stark vorwärts machen, weil es ist nicht akzeptierbar, dass die Generikenpreise bei uns bis 50% teurer sind als im Ausland.
Wo es die gesetzlichen Grundlagen erlauben, möchte Berset die Generikapreise so bald wie möglich senken. Für notwendige größere Anpassungen bis Ende Jahr eine Gesetzesänderung in die Vernehmlassung schicken.
Alle sind gleich, nur einige sind noch gleicher. Eine Gesetzesänderung spaltet Zug. Und die meisten schaudert es schon von außen, er war mittendrin. Ein Ex-Mitarbeiter des früheren nordkoreanischen Diktators erzählt, gleich im Info 3. Zuerst hat Nina Gigax die Nachrichten. Nina, die SBB verbietet das umstrittene Hakenkreuz-Schweizerkreuz-Plakat ab sofort.
Die großflächige Leuchtreklame mit dem weißen Hakenkreuz auf rotem Grund hat in den Bahnhöfen von Zürich und Genf gegen die Durchsetzungsinitiative geworben. Zwar müsse die SBB politische Werbung grundsätzlich zulassen, schreibt die SBB. Zahlreiche Reaktionen aus der Bevölkerung hätten sie aber veranlasst, das Plakat nicht länger zuzulassen. Über die Durchsetzungsinitiative entscheidet das Schweizer Stimmvolk diesen Sonntag. Der Bundesrat nimmt einen neuen Anlauf für die Beschaffung von Kampfflugzeugen. Vorerst gehe es um die Vorbereitungsarbeiten für das Auswahlverfahren, schreibt das Verteidigungsdepartement. Das Volk hat im Mai 2014 den Kauf von 22 Gripen-Kampfjets an der Urne abgelehnt. Damit bleiben die in die Jahre gekommenen Kampfflugzeuge der Tiger- und FA-18-Flotte vorerst ohne Ersatz. Eine Expertengruppe wird nun Fragen zum künftigen Bedarf und weiteren Vorgehen klären. Die neuen Kampfjets könnten frühestens ab 2025 im Einsatz sein. Österreich und 9 Balkanländer haben an einer Konferenz in Wien bekräftigt, die Zahl der Migranten zu reduzieren. Die Länder haben sich dazu auf ein Maßnahmenpaket geeinigt. Dieses beinhaltet, dass nur noch schutzbedürftige Personen aufgenommen werden. Menschen mit gefälschten Pässen sollen konsequent abgewiesen werden. Österreich und die Balkanländer wollen mit diesen Maßnahmen laut eigenen Angaben Druck auf ihre europäischen Partnerstaaten machen, einen Tag bevor die EU-Innenminister in Brüssel tagen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán will derweil eine Volksabstimmung zu den EU-Flüchtlingsquoten in seinem Land. Zur Begründung sagte er gegenüber ungarischen Medien, die ethnische, kulturelle und religiöse Landkarte Ungarns würde neu geschrieben durch die Flüchtlingsquoten. Es wäre Machtmissbrauch, das Volk dazu nicht zu befragen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat einen Brasilianer verhaften lassen, im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal beim Ölkonzern Petrobras. Der verdächtige Brasilianer sei zuvor in die Schweiz eingereist und habe Geld auf ein ausländisches Konto verschieben wollen. Es gebe den dringenden Verdacht, dass der Mann mit Schmiergeldzahlungen an ehemalige Petrobras-Direktoren zu tun habe, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Diese ermittelt bereits seit vergangenem Frühling in diesem Fall. In Bolivien hat Präsident Evo Morales seine Niederlage bei der Abstimmung vom vergangenen Sonntag eingestanden. Er akzeptiere den demokratischen Entscheid, sagte der Sozialist vor den Medien. Laut der Nationalen Wahlkommission haben sich 51% der Stimmberechtigten dagegen ausgesprochen, dass Morales 2019 für eine vierte Amtszeit kandidieren kann. Dafür wäre eine Verfassungsänderung nötig gewesen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.677 Punkten, minus 1,7%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,881 gehandelt, der Dollar zu 98,62 Rappen.
Danke, Nina Gigax. Und jetzt haben wir noch eine dringende Verkehrsmeldung. Betrifft die Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen der Raststätte Gunzgen Nord und Niederbipp. Da hat es einen Unfall gegeben und es staut und der linke Fahrstreifen ist im Moment blockiert.
Info 3 Abend.
Geld öffnet Türen, zum Beispiel jene zur Schweiz, zumindest im Kanton Zug. Reiche Ausländer sollen dort eine Niederlassungsbewilligung erhalten, ohne dass sie Deutsch lernen. Dabei verlangt Zug für diese C-Bewilligung sonst sehr wohl Deutschkenntnisse, sogar nachgewiesen durch einen Test. Die Ausnahmeregelung für gut Betuchte kommt morgen ins Kantonsparlament. Sie spaltet nicht nur Politiker und Rechtsexperten, sondern auch die Leute auf der Straße. Regionalkorrespondentin Marlies Zehnder.
In der Zuger Innenstadt spielt ein junger Straßenmusikant auf seiner Handorgel. Passanten ziehen an ihm vorbei. Junge und ältere Leute sind unterwegs. Verschiedene Sprachen sind zu hören, nebst Mundart, häufig Englisch. Zug mit seinem milden Steuerklima zieht internationale Firmen an und reiche Ausländer. Jene Ausländer, die mindestens 1 Million Franken Einkommen und 20 Millionen Franken Vermögen versteuern, sollen sich im Kanton Zug niederlassen können, ohne dass sie unsere Sprache lernen müssen. Das ärgert diesen älteren Passanten.
Ich finde es ein Affront, dass man hier Ausnahmen macht.
Wer die Sprache nicht verstehe, könne sich als Ausländerin nicht integrieren, sagt eine jüngere Frau und fügt an.
Es ist klar, es geht ja nur ums Geld. Also ich nehme an, dann würde ich es auch wegzügeln.
Die befragten Passanten können sich nicht erwärmen für die Pläne der Zuger Regierung. Ganz anders FDP-Kantonsrätin Cornelia Stocker. So wie der Regierung ist auch ihr der geltende Deutschzwang zu restriktiv. In finanziell schwierigen Zeiten brauche der Kanton das Geld der reichen Ausländer. Das Risiko sei zu groß, dass solche Steuerzahler wegziehen könnten, weil sie verpflichtet sind, Deutsch zu lernen, argumentiert Stocker.
Die Gegnerschaft muss auch anerkennen, dass wir genau dank diesen guten Steuerzahlern uns gewisse Dinge leisten können, die wir eben uns sonst nicht leisten würden können.
Der Deutschzwang gilt in Zug seit knapp 3 Jahren. Die Erfahrungen hätten nun aber gezeigt, dass diese Vorgabe bei reichen Ausländern dem Kanton mehr schade als nutze. Es gäbe viele Reklamationen. Deshalb sollen diese Ausländer einfacher zu einer Niederlassungsbewilligung C kommen. Die Ausnahme würde nach Schätzung der Regierung etwa 2 Fälle pro Jahr betreffen. unabhängig davon, wie viele Vermögende damit privilegiert würden. Andres Lustenberger, Kantonsrat der Alternativen, wehrt sich dagegen.
Wenn ein Glencore-Manager oder sonst jemand mit viel Vermögen kann ja auch mit der B-Bewilligung, und die bekommt man, wenn man hier arbeitet, kann man hier ganz normal, ganz gut leben, und auch deshalb ist es gar nicht verständlich, wieso man hier jetzt diese Niederlassungsbewilligung verschenken will.
Mit den Privilegien für reiche Ausländer beschäftigt sich morgen der Kantonsrat. Sollte er diese bewilligen, so dürfte das Zuger Stimmvolk das letzte Wort haben. Denn die Gegner wollen das Referendum ergreifen, um so eine Volksabstimmung zu erreichen.
Info 3 Abend.
Kein Regime der Welt ist wohl so geheimnisumwittert wie jenes im abgeriegelten Nordkorea. Einer, der weiß, wie es im Inneren des Landes und des Machtapparates tatsächlich zugeht, ist Lee Jong-guk. 10 Jahre lang war er Leibwächter von Ex-Diktator Kim Jong-il. 5 weitere Jahre verbrachte er dann im nordkoreanischen Gulag. Fredrik Steiger hat ihn an einem Menschenrechtsgipfel von NGOs in Genf getroffen. Das Porträt.
Vor dem Gespräch muss Lee Jong-guk dringend noch eine rauchen. Früher trank er auch, hatte Schlafstörungen. Was er am Diktatorenhof von Pyongyang erlebte, später die 5 Jahre im Gulag, dann die Flucht, es wirkt nach. Immerhin, der 55-jährige Ex-Leibwächter reist heute ohne Leibwächter durch die Welt. Damals als 18-Jähriger schien es ihm das Beste, was ihm passieren konnte. Ausgewählt zum persönlichen Leibwächter des Diktatorensohns Kim Jong-il. 1 Jahr dauerte das Selektionsverfahren, Mutproben, Kampfsport, Gehirnwäsche. Lee Jong-guk wurde als einziger aus seiner Stadt eingestellt und kam gleich mal auf die Welt. Der Mann, den er Anfang der 80er Jahre erstmals sah, im blendend weißen Anzug, in weißen Schuhen, der Mann, der so vulgär sprach, so selbstverliebt wirkte, das sollte der angeblich hart arbeitende, sich pausenlos um sein Volk kümmernde Kim Jong-il sein? Dieser Sohn, der bald darauf seinen Vater beerben sollte, ein brutaler, zutiefst unsicherer, paranoider Mensch. All die unglaublichen Geschichten, die seit Jahrzehnten über die Innereien des Machtapparates kursieren, sie entsprechen im Großen und Ganzen der Wirklichkeit. Kim Jong-ils Begeisterung für Actionfilme, sein Hang zu westlichem Luxus, japanisches Essen, Mercedes-Limousinen, skandinavische Möbel, amerikanische Schnäpse, französisches Parfüm, mit dem die Räume eingesprayt wurden – alles wahr. Aber, räumt Lee ein, es war auch ein komfortables Leben, das er 10 Jahre lang führte. Fernab der rauen nordkoreanischen Wirklichkeit, von der er nichts mitbekam, bis er schließlich seinen Dienst quittieren musste, weil ein Cousin persönlicher Fahrer von Kim wurde. 2 Blutsverwandte im Dienst des Diktators, das ging nicht. Den Leibwächter sieht man ihm heute noch an. Klein, aber stämmig, den Kopf wie auf dem Rücken festgeschraubt. Starke Hände, mit denen er seine Worte unterstreicht. Mit angedeuteten Karateschlägen, mit geballten Fäusten, mit Würgegesten gar. Ein energischer Mann. Frisch entlassen vernahm er, dass jenseits des Grenzflusses in China alles anders sei. Das wollte er sehen. Doch bei der Rückkehr griffen ihn Grenzwächter auf, er landete im Gefängnis im Gulag. Es folgten Folter, Hunger, 5 Jahre lang. Als er freikam, wog er nur noch die Hälfte, war aber nun entschlossen zu fliehen. Via China auf einem Frachter nach Südkorea, wo er zunächst eine Entenfarm betrieb. Heute ist er Menschenrechtsaktivist.
Nachrichten und was dahinter steckt, Info 3 erklärt auch auf srf.ch/news. Im Studio heute Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.